sagen, dass du beschreibst mein Leben.
Ja, ich sage erstmal guten Tag, ihr Lieben. Wir müssen ja erstmal am Anfang finden, ja. Hallo in die Runde. Wir sind heute zu dreht.
Und der Witz denn da? Der Witz ist, wenn ich jetzt die Schnauze halte und nicht antworte, ist es genauso wie immer am Wochenende, wenn ich euch, dann kann ich nämlich gut zeichnen. Ich habe euch sozusagen als Soundtrack meines neuen Erwerblebens, denn immer wenn ich meine Knörikaturen zeichne, und das ist länger als ein Podcast dauert, aber der erste, wie soll ich sagen, dieses Zündschlüssel umdrehen, Und auf Temperatur kommen, das komme ich mit euch. Also ich könnte jetzt eigentlich zeichnen und sagen, jetzt bin ich mal live dabei, aber ich mache gar nicht mit. Aber das wäre ja blöd.
Das wäre doof. Nein, wir wollen ja auch nicht den Künstler, wir wollen ja den Menschen haben.
Dankeschön, deswegen bin ich auch nicht geschminkt, so wie Kay Ray. Und ich möchte mal gleich etwas ganz Harmloses tun, bevor wir vielleicht in pikante Dinge reingehen. Ich habe etwas Seltsames getan. Ich habe mich für dieses Rendezvous zu dritt. Ich bin extra nochmal aufs Klo und habe mich nochmal eingedieselt.
Ja.
Und da denkt man, warum mache ich sowas eigentlich? Und da habe ich gemerkt, dass ich das grundsätzlich nur für mich selber tue. Und an der Stelle die Frage, was ist denn euer Duft?
Ah,
euer persönlicher Duft?
Das ist eine schöne Frage. Mein Duft ist, ich habe ja vor 23 Jahren mal im Krankenhaus gelegen mit einer Diagnose, die ich nicht überleben sollte. Ta-ta-ta-ta, hier sitze ich.
Seitdem nimmst du Sagrotan?
Nein, ich habe eine Anzeige gesehen von Schlecker, gab es damals noch. Und ja, die hatten Karl Lagerfeld im Angebot, den alten Lagerfeld-Duft aus den 80ern. Und den benutze ich seitdem auf der Bühne. Und ich habe so viele Flaschen davon gehabt. Ursprünglich wollte ich mir von den leeren Flaschen mal einen Tisch bauen. Aber meine Frau hat sich gewehrt. Ich habe da die Flaschen alle entsorgt. Ich verbrauche davon alle 14 Tage oder alle 4 Wochen brauche ich so eine Flasche für meine Bühnenshows. Und privat trage ich immer einen Duft. Vanessa weiß, wie das heißt. Das ist ein Duft, der ganz viel Weihrauch enthält. Wie nennt sich denn das?
Ich übrigens auch. Und da gibt es einige. Da gibt es einmal guck mal, wir reden ja hier schon wie Jeremy Fragrance.
Yeah!
Also es gibt Meste Minuit, das ist ja schon so die Richtung. Und dann gibt es einen, der ist sehr klein, der passt vor allen Dingen immer so in die Handtasche, sieht auch ein bisschen aus wie Reizgas. Der heißt Avignon und ist von Incense.
Ja, ja.
Und den habe ich meinen Töchtern immer gegeben. Papa, kann ich den mit? Und wie zufällig, wenn die mich besucht haben, war der Duft immer weg, weil der meinen Töchtern auch so gut gefällt. Und wenn ich auf der Bühne stehe, habe ich den auch drauf, weil der geht bis in die erste Reihe. Manchmal gehe ich auch zum Schnüffeln runter. Dann lasse ich Frauen dann mal so ein bisschen an mich ran. Es geht ja wieder. Und ich finde, dass als ich Corona hatte, und ist gar nicht so lange her, hatte ich noch mal, da habe ich wieder dieses Nicht-Riechen gehabt. Ich habe es komischerweise immer mit dem Bier, das ich dann trinken will, das nach nichts schmeckt. Und dann unterschätzt man, von allen Sinnen ist der Geruchssinn, wird völlig unterschätzt. Er spielt immer mit, ob man sich mag, ob man sich versteht, kennenlernt, ne?
Das ist eine alte Travestieregel. Boris, bevor wir zu deinem Parfum kommen, muss ich noch eine kleine Geschichte erzählen. Und zwar, eine alte Travestieregel ist, aus dem Pulverfass, nimm immer ganz viel Parfum, denn nach dir treten noch 20 andere Vögel auf. Und wenn du von der Bühne gehst und noch einmal dein Kostüm wehst, bleibt etwas von dir auf der Bühne und der Nachfolger muss gegen deinen Geruch erstmal ankämpfen. Es bleibt also von dir was auf der Bühne. Und ich habe eine Freundin, das ist jetzt das ist eine Anekdote gewesen aus meiner Beginnerzeit im Pulverfass. Und eine kleine Anekdote habe ich noch von einer ausgesprochen, eleganten Freundin, die heißt Barbara Safaranci, das ist meine beste Freundin aus Hannover, eine mittlerweile 80 Jahre alte Dame, die also ganz elegant aussieht. Und wir sind in Hannover am Kröpke gewesen und da ist eine Frau an ihr vorbeigegangen und an uns, ist wieder zurückgekommen und hat gesagt, ach, könnten Sie mir sagen, welches Parfum Sie tragen? Und da hat Barbara eine Augenbraue hochgerissen und hat gesagt, nein.
Nein, aber das, Das tut man doch schon mal, oder? Ich finde das ja sogar ein Kompliment, wenn Leute das tun. Dann nicht, weil das so ekelhaft ist. Aber ich habe im Zug tatsächlich einer Frau schon mal gesagt, ich finde es ja sehr anständig, dass sie nicht uns alle belästigen mit lautem Handy sprechen und so und da so still sitzen. Aber ich weiß gar nicht, was schlimmer ist. Aber das ist so grenzwertig. Ich muss das Abteil wechseln. Das wollen Sie doch bestimmt nicht von Ihren Mitmenschen. Vielleicht überlegen Sie, machen Sie mal eine Umfrage, ob das, was Sie da nehmen, ob das jetzt anderen auch so gut gefällt wie Ihnen selber. Also es ist schon, manchmal ist es Belästigung, ne? Ja, Boris, dein Parfum, bitte.
Kennt ihr das Gefühl, wenn man in der Schule sitzt und der Lehrer stellt eine Frage und man kann sie perfekt beantworten, man kennt sich richtig aus und mildtätig lächelnd hört man den anderen Schülern zu, wie sie ihren Vortrag halten und man weiß genau, wenn ich drankomme, dann werde ich brillieren. Und so ist es in diesem Fall gewesen, denn seit ich 14, 15 bin, habe ich ganz viele Parfums, immer. Und ich habe ungefähr, also jetzt mal im Moment gerade im Badezimmer stehen, ungefähr, ich würde sagen so 40, 45, die alle im Betrieb sind. Ich habe alle, die von Molekül sind. Und wer Molekül
schon noch Douglas nicht kennt, über deine Türe geschrieben.
Noch nicht. Weil es alles gar nicht von Douglas ist, glaube ich, fast gar nicht. Die meisten Sachen gibt es da gar nicht. Zum Beispiel Molekül. Molekül ist eine Erfindung eines österreichischen Parfümeurs, der im Prinzip probiert, das Parfum zu reduzieren auf ein Molekül, das sich mit einem eigenen Körpergeruch verbindet. Das sind Parfums, die riechen bei jedem Menschen anders. Molekül Number One zum Beispiel ist genau das Parfum, wo hundertprozentig 10 Leute fragen, was ist das? So, das ist das eine. Außerdem habe ich...
Selber übrigens, ne? Ich erkenne das lustigerweise immer und die sind völlig erstaunt. Und es gibt ja mehrere Moleküle. 10. Genau. Und das Extremste ist, dass man irgendwie eins und noch ein anderes zusammen mixt. Dann
richtig.
Aber richtig eine Waffe.
Ja. Und das Gleiche gilt für Tom Ford. Ich habe eine reichhaltige Tom Ford-Kollektion, also von Black Orchid über Old Wood, über Electric Cherry zum Beispiel oder auch Orange. Dann habe ich Fucking Fabulous natürlich. Und auch diese Parfums muss man unbedingt mischen. Dann sind sie richtig toll. Aber ich habe natürlich auch Chanel und Hermes und ich habe sogar noch Kuros von früher.
Oh, wow.
Ganz wunderbar. Ganz so ab und zu, es gibt so zum Beispiel, wenn ich fliege, dann will ich was haben, was lange hält. So, und dann nehme ich Kuros, weil das hält wirklich lange. Da gibt es auch einen schönen Deo-Stick von. Und ich habe natürlich die gesamte Gucci-Kollektion. Insofern, ich bin, was das betrifft, und bei mir geht es immer so, ich stehe morgens auf, dann gucke ich, also gehe ich runter auf Toilette, beim Toilette gucken kann ich aus dem Fenster gucken, dann kriege ich ein Gefühl für den Tag, dann auf der Toilette sitzend, ich bin kein Stehblinker, überlege ich mir, was wird das für ein Tag, was wird heute von dir erwartet, mit welchen Menschen bist du zusammen und welchen Duft brauchst du als Schutzschild gegen die böse Welt da draußen und dann suche ich mir einen Duft aus und der ist dann mein Duft des Tages. Also heute zum Beispiel, warte, heute habe ich Tom Ford, Black Orchid, in der nicht Eau de Parfum, sondern Eau de Toilette-Version. Und ich habe da ein bisschen Orange reingetan, also mit dazu gemischt.
Schön.
Das war mein Vortrag.
Für den Zuhörer jetzt, der Boris hat sich gerade ins Hemd geschnüffelt, um zu gucken, wie er selber riecht. Ja. Gucke, schnüffel da mal unterm Arm, welches Deo du jetzt...
Aber nein, das mit dem Deo kann ich euch erklären. Da ist was ganz Tolles passiert und ihr werdet jetzt staunen und werdet ein neues Produkt kennenlernen, was es, glaube ich, sogar bei DM gibt oder so. Und zwar war ich neulich bei einer Sportveranstaltung. Vor dieser Sportveranstaltung wurden so Warenmuster verteilt.
Ja.
Und das heißt Borotalco. Borotalco ist ein italienisches
Künstlername, du aus dem Roncalli-Zirkus.
Borotalco, ja, es könnte auch vom Cirque du Soleil sein.
Das ist der sich unter den Arm... Ach, das ist doch dieses Talgzeug. Was aussieht, als wenn er sich Kokain unter die Achsel tut.
Nee, das ist inzwischen nicht mehr, es ist nicht oldschool, sondern übrigens Borotalco, ne, könnte auch bei Harry Potter sein. Borotalco!
Oh ja, und dann.
Aber auf jeden Fall nein, Borotalco ist ein ganz einfacher, gerader, klarer, sehr warmer, weicher Duft, der extrem gut hält. Und es ist ein Billigparfum eigentlich, es gibt es aber auch im Internet mit der Sorte Orange. Und ja. Borotalco Orange, Freunde, das ist euch von mir sagen, großartig.
Eine Kollegin von mir hat früher im Pulverfass sich die Füße eingesprüht mit Hydrofugal. Ja. Weil sie der Meinung war, das tut gut, wenn man nicht so schwitzt an Füßen. Und hat sich das dann auch für die unter die Arme geholt und hat immer gesagt, dieses Hydrofugal ist toll. Das hat die 3 Tage gemacht. Am 4. Tag kam die von der Bühne. Da lief ihr das Wasser in Bächen unter der Perücke über die Ohren und das Gesicht. Und die haben alle gesagt, Christina, wie siehst du denn aus? Und dann hat sie gesagt, ja, das schießt jetzt alles oben raus.
Ach, da gibt's. Wir sind ja jetzt unter den Achseln. Darf ich euch einfach mal leiten, damit auch der Zuhörer alles mitbekommt, was wir heute vorhaben? Ja, bitte. Darf ich euch leiten von unter die Arme zu in Arsch? Ich würde gerne über Uli Pocher sprechen, wenn ihr dazu was zu sagen habt.
Gerne, sehr gerne.
Möchtest du anfangen?
Naja, man muss vielleicht mal nochmal sich erinnern, wie das mal anfing mit Uli Pocher. Ich erinnere mich an diese YouTube-Ausschnitte, die man ja noch aufrufen kann. Und er hat sich ja eigentlich so von seiner Art nicht weiterentwickelt. Er ist nur teurer geworden. Und er war ja bei Hans Meiser als auffälliger ADHS-Selbstdarsteller mit einer unglaublichen, das hat er ja wirklich, ja, ein unglaubliches, das kann man ja nicht Selbstbewusstsein nennen. Wie würdest du das nennen? Selbstbewusstsein wäre ja auch, dass man bewusst wäre für das, was man für eine Peinlichkeit auch.
Nein, der ist schmerzfrei ist das Wort.
Das ist das Wort.
Völlig schmerzfrei. Er ist auch absolut, er kennt ein Gefühl, er ist, glaube ich, emotional kennt er vor allen Dingen eins, nicht Peinlichkeit. Er würde für jeden dummen Spruch seine besten Freunde, also wenn jemand Krebs hat in seinem Umfeld und es würde ein Krebswitz da sein, er würde ihn einfach halten, auch wenn der Mensch danach zusammenbricht. Und das Schlimmste, du hast es gerade gesagt, und es ist toll, dass du es übrigens sagst, weil auch du hast ja etwas zu tun oder in einem Großteil deines Lebens damit zu tun gehabt, dass du von anderen Menschen profitiert hast. Aber du hast kreativ die Rolle übernommen, du hast mit deren Stimme gearbeitet, hast dir was angeeignet, hast ein Handwerk gemacht.
Ja, aber lass mich das nur eben sagen, nur weil das ist natürlich ein schönes Kompliment, das du mir machst, aber vielleicht kann man noch eine Stufe höher, um den Kontrast zu erhöhen. Loriot hat auch nichts anderes gemacht. Er war deswegen so gut, weil er das genommen hat, was er gesehen hat, und er hat das noch ein bisschen deutlicher gemacht. Er ist Karikaturist, ich bin das zufälligerweise auch. Otto ist es übrigens auch. Viele, die so etwas können, also in der Comedy, haben auch dieses Talent, weil es eigentlich dieses Hingucken auf das, was Leute versuchen zu kaschieren. Und dann, ich stelle ja nicht ein Lagerfeld oder eine Inge Meisel oder ein Helmut Schmidt so da, wie wir sie alle auch selbst immer bei YouTube sehen können, sondern ich versuche, an etwas ranzukommen, was das Geheimnis ist, warum sie so eine Wirkung haben. Und bei Uli Pocher ist es eben so, es ist ja keine Art von Kreativität. Wenn der macht ja auch öffentliche Veranstaltungen. Ne, er geht ja auch, ich habe das noch nie gesehen, ich will es auch gar nicht.
Ich schon.
Dann kannst du mir mal gleich erzählen, was da ist. Aber im Prinzip ist es eigentlich nur ein sich besser fühlen, indem man andere schlecht macht, indem man sagt, die zeigen ihre Kinder auf Facebook. Aber der Gipfel ist eigentlich, dass er jetzt wie ein Jammerlappen aus einer Beziehung rausgeht, die er selber sozusagen kaputt gemacht hat, wie alle anderen Beziehungen vorher auch, holt sich dann noch die auch nicht in keinster Weise weniger selbsteitel oder selbstdarstellerische und völlig inhaltslose, nur hübsche und mit noch mehr Aufwand so zu bleiben, Sandy Meyer-Wölden, an seine Seite. Für sie ist es ein Triumph, für ihn aber auch auf eine andere Art und Weise. Und sie macht, und da macht sich jemand, der gerade mal ruhig sein sollte, mit dem Thema seiner gescheiterten Beziehung über Terenzi und Verena Kehrt lustig. Das ist so billig und widerlich. Und alles nur aus einem einzigen Grund, weil er schon meines Erachtens seine schlimmste Angst ist, nicht mehr stattzufinden öffentlich. Und da ist ihm, du hast so recht, Boris, es ist ihm so scheißegal, was er selber dann auffühlt und an Selbstpeinlichkeit erzeugt. Hauptsache, ich finde statt, und das ist das Schlimmste, er macht sich über Dinge lustig, die er selber produziert. Und wenn er die Leute im Social Media für ihre Eitelkeiten und für ihre Auffälligkeiten auch noch kritisiert, dann ist er der Schlimmere von beiden.
Ja, das, ich sag mal so, weil ich kenne ja Kais Programm, kenne ich ja gut und lange. Und da kommen auch immer wieder Verfehlungen von Leuten vor. Auch wir leben in unserem Gespräch ja davon, auch über Verfehlungen von Menschen zu reden. Aber
Comics lebt davon.
Ja, natürlich. Und es ist auch völlig okay. Und gerade Menschen, die berühmt sind und die in der Öffentlichkeit stehen, über die darf man sich auch lustig machen, wenn sie Verfehlungen machen. Und wenn jemand da besoffen durch die Gegend taumelt, kann man den auch nachmachen. Finde ich alles okay. Geht alles. Aber jemand, der, und das ist das Thema auch deiner Live-Performance da, die dann, wo dann tatsächlich kreischende Mädchen drin sitzen, wo ich mich frage, wie blöd sind die denn? Aber egal, das merken die meistens, wenn sie über 16 sind. Das Ding ist das, es lebt davon, das Publikum selber runterzumachen und über Grenzen zu gehen. Kai lebt auch davon, über Grenzen zu gehen. Aber das ist Kunst, das ist Handwerk. Was er macht ist, er hat in den ganzen Jahren nichts dazugelernt, sondern er macht das und das. Ich habe mal eine tolle Begegnung gehabt mit Herrn Jauch, dessen Chef ich ja lange Jahre war, im Flugzeug. Und der hat so geschwärmt von dem. Und dann habe ich gesagt, wie kommen Sie darauf, dass der irgendwas kann? Und da hat Günther Jauch gesagt, hey, der ist so frech, der traut sich richtig was. Und das ist der einzige Grund, warum der Typ noch stattfindet, ist, weil Herr Jauch ihn immer noch in irgendwas einsetzt. Der hat noch nie eine erfolgreiche Sendung gemacht. Noch nie.
Und auch Harald Schmidt hat ihn gehasst.
Als ja, zu Recht.
Ja? Aber ich muss da jetzt mal wieder...
Aber ganz kurz noch, okay, weil gerade Boris etwas gesagt hat, was euch unterscheidet. Du bist auch provozierend, du traust dich auch was, aber du hast einen anderen Ansatz. Und der Ansatz ist der, dass du Leute provozierst und auch mal über eine Grenze gehst, nicht weil eigentlich nur damit sie sich mit einer Thematik auseinandersetzen oder teilweise auch lachen oder reagieren, weil du sie demaskiert hast.
Es ehrt euch ja beide. Aber ich möchte auf der einen Seite, wenn ich das beschreiben soll, was mein Antrieb ist, dann ist es tatsächlich, ich möchte einfach die Leute, die sich in dieser Welt nicht zurechtfinden, und das galt früher schon, die früher Verspießern Angst hatten oder gesagt, hoch, das darf man nicht sagen oder so, und heute ist es ja noch viel schlimmer. Diesen Leuten möchte ich Mut machen, auch mal was Falsches zu tun, sich auch mal im daneben zu benehmen. Also ich bin derjenige, der auch am eigenen Leib erlebt hat, dass man auf einer Beerdigung, da passieren immer komische Sachen. Und warum darf man dann da nicht lachen? Also diese Grenzen will ich ein bisschen einreißen und diesen Korridor aufhalten. Aber wo wir jetzt über Pocher gesprochen haben, gibt's zwei Sachen, die ich dazu sagen kann. Ein hartnäckiges Geheimnis, was sich ja immer schon lange hält. Herr Pocher hat einen kleinen Penis. So, jetzt ist es raus.
Aber immer die hübschesten Blondinen gehabt. Also wenn du alle durchgehst, denkst du, was ist denn da?
Aber los? Die vorletzte.
Weil diese Frauen Mitleid haben mit Menschen mit kleinen Penissen und weil der Spruch, der dann kommt, immer der gleiche ist. Ich habe einen kleinen Penis. Und dann sagen sie, es kommt doch nicht, mein Lieber, es kommt doch nicht auf die Größe des Penises an. Hauptsache, du bist lustig. Und dann brauchen sie halt 3 Jahre, bis sie feststellen, dass er nicht lustig ist und dass der Penis auch scheiße ist.
Also Sandra Meyer-Wölden, glaube ich, hat ihn verabschiedet mit dem kleinen, also mit diesem kleinen Finger so. Naja, ich will jetzt nicht viel dazu sagen, darum hält sich dieses Gerücht so. Aber ich muss jetzt nochmal was
mit dem kleinen Finger hat er sie wiedergekriegt jetzt.
Ja, ich weiß gar nicht, was da los ist, weil er beobachte Pocher nicht. Der läuft unter meinem Radar, wie sowieso viele ich bin ja immer auf Tour und unterhalte mich mit meiner Yvonne und ich gucke also ganz wenig und höre den ganzen Tag Kontrafunk und das war's. Also Fernsehen gucke ich auch nicht viel, wenn dann mal eine Serie und das war's. Aber ich muss eins über Pocher sagen. Ich weiß, ich habe ihn ja persönlich kennengelernt auch, da war er ausgesprochen höflich. Das hat mich sehr überrascht, wie höflich und wie nett der war. Und ich bin ja befreundet mit jemandem, der seine Kinder auf der gleichen Schule hat wie Pocher. Und der sagt immer, Pocher ist der beste Vater und der höflichste Mensch. Der ist immer total geflasht und sagt, ich habe den Pocher wieder getroffen. Also das ist unglaublich, das sind zwei Figuren. Und deshalb lässt mich vermuten, dass dieses sich daneben benehmen keine Charakterschwäche ist, sondern eindeutig ein Geschäftsmodell. Wo man sich jetzt auch fragen kann, dass eine Charakterschwäche so ein eigenartiges Geschäftsmodell zu haben. Ich wäre damit nicht glücklich, aber es scheint zwei Personen von diesem Mann zu geben, nämlich privat und beruflich.
Richtig. Und ich denke mal an Rudi Carrell, der mal sagte, weil ich mich natürlich schon auch geschmacklich manchmal sehr entzünde an Sachen, wo ich dann denke, entweder bist du jetzt einfach auch schon zu alt oder bist du auch so angepasst oder sonst was. Aber ich mag dich ja auch, Kay, und finde das großartig. Dann denke ich, daran kann es auch nicht liegen. Du bist kein verklemmter Typ. Ich glaube einfach, das, was du eben so gesagt hast, die Leute sagen immer, was ist es eigentlich, was dich auf einer Bühne antreibt? Und das hat sich komplett gewandelt, dieses Gefühl, was ich suche auf der Bühne, wenn ich vor Leuten bin. Als ich angefangen habe, und ich habe ja mittlerweile fast 45 Jahre Bühne hinter mir, das erscheint mir, erschrecke ich ja schon manchmal, aber die letzten 10 Jahre waren für mich, aber die hängen mit Menschen zusammen, mit meiner Frau, mit Hamburg übrigens auch irgendwo in diesem alles Abschied nehmen, was Köln ist. Ich habe ein ganz anderes Gefühl. Vorher war es ein bisschen selbstsüchtig, die Lust am Applaus, diese Berauschung, diese Zustimmung, denn nichts, kein Beruf sonst auf der Welt lässt sich, nenn mir einen, wo das Erfolgserlebnis so zeitgleich zu empfinden ist, wie bei unserem Beruf.
Es Glöckner. Gibt,
bitte?
Glöckner.
Ja, aber, ja, okay, gut. Nicht schlecht.
Aber und, sag doch mal.
Und Nutte vielleicht.
Aber
ja. Glöckler und Nutte und Künstler, das ist so eigentlich die Dreieinigkeit. Nee, aber das war es früher. Und jetzt ist es eigentlich, ich kann es nur unter einem Wort zusammenfassen, das klingt ein bisschen pathetisch, aber das, ich glaube, du weißt, was ich meine. Hast du eben sogar gesagt, ich suche das Gefühl von Solidarität. Und ich möchte es auch geben. Ich habe das Gefühl, dass du ja auch, dass Menschen etwas ganz anderes empfinden und dass sie sich freuen, wenn man es ausspricht. Wenn ich im Zügen sitze, die Menschen, versuche ich mal rauszufinden, was denkt ihr eigentlich so, wo ihr hinfahrt, was ihr gerade heute machen wollt, was denkt ihr über mich, über andere Menschen. Ich mache mir immer Gedanken um Menschen, die um mich rum sind. Und wenn einer mal den Mut hat, seinen Mund aufzumachen, einen schönen Tag zu wünschen, so ist man ja schon fast erschrocken. Und das, was man auf der Bühne von Künstlern braucht, von der schweigenden Mehrheit, von Menschen, die wollen, dass du ihnen sagst, was sie eigentlich selber denken und es nur besser formulierst. Und dann kommt du kennst es ja, dieses Gefühl, dass du aus ihrem vollen Herzen sprichst und dann kriegst du das etwas anderes zurück als einfach nur die Bestätigung, dass du ein lustiger Buckelfips bist oder den Rudi Carrell oder die Inge Meisel gut machst. Und das sind die wirklichen Momente, die ich mitnehme.
Ja, sehr schön. Das trifft sich mit meinem tatsächlich auch. Das ist auch so. So der Begriff Solidarität suchen, der passt schon. Man möchte einfach nicht so alleine sein.
Am Anfang ist man nur wild, da ist man selbstsüchtig. Ich finde einfach, das verstehe ich auch bei Pocher und sehe auch was Professionelles. Ich wollte eben sagen, Rudi hat immer gesagt, Jörg, vergiss eins nicht, Erfolg ist nicht kritisierbar, weil ich oft mit ihm auch gesprochen habe. Was ist denn das für ein Typ oder warum ist der denn so erfolgreich? Und ich sagte, ja, aber Erfolg ist nicht kritisierbar, das musst du nicht merken. Und da hat er irgendwie auch recht. Es kann einem ja nicht gefallen, aber weißt du, auch die erfolgreichsten Bestseller, die habe ich alle nie gelesen, weil es ja jeder liest und mich zieht Erfolg auch nicht so sehr an, weil was alle tun, ja, weiß ich nicht.
Also ich bin immer auf die Bühne. In der Situation mit dem Altwerden. Wie geht's euch mit dem Altwerden? Weil alt heißt ja, dass man eigentlich mit diesen Sachen besser umgehen kann, ne?
Ja.
Wie ist so dieses, ich meine, das ist ja, kann ich mir vorstellen, wenn du auf 45 Jahre Bühnenkarriere oder beziehungsweise 45 Jahre Performance, muss man ja sagen, egal wo, zurückblickt, dann ist das ja schon, also das ist ja die Hälfte von 90 Jahre. Und das ist echt lang. Und dann ist es so, dass dieses Altwerden auf der Bühne was Besonderes ist?
Ja, in gewisser Weise. Ich kann das besser genießen, weil ich mich gar nicht mehr so wichtig finde. Ich kämpfe nicht mehr darum, mich zu etablieren. Und ich habe mich auch von der Vorstellung, wie soll ich sagen, befreit. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Meine Frau hat da lange auch mitgekämpft, dass ich wie so ein beleidigte Leberwurst, da wird man ja auch nicht sexy, so von der, ich sage jetzt mal, nicht gelungenen großen Fernsehkarriere geträumt. Das war ja am Anfang sozusagen der Ursprung nach Kandidat bei Rudi Carrell und dann auch diese lange, auch sehr, man kann schon sagen Freundschaft, das wusste ich gar nicht. Erst kurz vor seinem Tod hat er mir das mal gestanden, dass ich eigentlich, so wie viele, wie H.P. Kerkeling und wie Ingolf Lück, ihr Berufsbild war, ich will Rudi Carrell werden. Auch meins war das im Prinzip. Und ich glaube einfach, ich habe eins begriffen, dass diese Fernsehkarriere, wie ich sie machen wollte, auch nur möglich war in der Zeit, in der ich mir die vorgestellt habe. Weil da hat sie reingepasst. Das ist so, als wenn man sich ein Kleid oder einen Anzug wünscht, der da im Schaufenster hängt und nicht gekriegt hat. Aber den würde man heute nicht mehr tragen können, weil er einfach nicht mehr in diese Zeit passt. Diese Art von Karrieren gibt es auch nicht mehr. Und meine ganzen Erfahrungen mit Fernsehen, soweit ich sie gemacht habe, ob das so immer wieder sonntags ist oder sonst wieder, ist man dann in so einer Sendung, passt sich dann der Sendung an. Ich bin ja ein Chamäleon. Aber ich habe noch nie im Fernsehen, und ich habe wirklich gerade auch in den 90ern, fast jede große, das muss man auch sagen, bin ich sehr dankbar. Ich war 7-mal im Großen Preis. Ich habe ja Woman Wendling gesprochen. Ich war mit Wim Tölke befreundet. Ich habe diese ganz großen Namen. Ich habe den Chauffeur gemacht für Peter Alexander. Das alles erzähle ich ja in einem biografischen Programm. Ich habe da sozusagen diese Wahnsinnszeit miterlebt, war bis auf Wetten, dass in fast jeder großen Show mit Orchester und was man hatte. Und ich muss mal sagen, dass ich das überhaupt nicht vermisse. Ja, es gibt das einfach nicht mehr. Das ist vorbei, hat sich erledigt. Und wenn ich Applaus bekomme auf irgendeiner kleinen Bühne und selbst in Corona vor 40 Leuten, da bin ich stolz, dass es nicht die Popularität ist oder die Fernsehnase, die sie neugierig begucken wollen und darum kommen, sondern dass ich, und das, wer kann das schon sagen, wer gerade rauf und runter gespielt wird, die haben ja Angst, dass sie in Vergessenheit geraten. Aber ich muss ja irgendetwas können, dass ich 45 Jahre noch immer mein Publikum habe, die nicht kommen. Und auch jetzt die Bilder, die ich male. Ich male ja jetzt was und hänge zwischen Otto Waalkes und Udo Lindenberg und die Leute reißen es von den Wänden. Und mein größter Erfolg, dass ich nicht bekannt bin, dass ich wirklich weiß, die meinen das, was ich tue und nicht das, was ein Image von mir ist. Also ich bin ein höchst zufriedener Mensch, weil ich das, was ich jetzt habe, erstmal als Wert begriffen habe. Aber früher habe ich mich danach gesehnt, eben auch eine große Sendung zu haben, die Eurovisionsfanfare davor zu hören und solche Dinge mehr. Ja, und war auch eifersüchtig auf alle, die man rauf und runter sieht. Ich muss auch sagen, natürlich auch auf die Kollegen wie Matze Knob, den ich sehr schätze. Aber wenn man halt eben sieht, dass man eigentlich für die so ein Vorbild war, die immer sagen, wegen dir habe ich angefangen, sagt mir Matze Knob, und ich komme mir vor wie so ein alter Altmeister, sehe aber, dass die Altmeister selber eigentlich gehandelt werden wie, der hatte seine Zeit, ja, der ist ja ganz gut und so. Ich kenne ja mal die ganzen Dinge, die man in Redaktionen über Jörg Knör sagt, aber sie verletzen mich nicht, weil sie sich ja nicht abgedatet haben seit 20 Jahren.
Auch die Redaktion, muss man ehrlich sagen, die kennen dich ja auch meistens gar nicht mehr. Da sitzen ja natürlich wieder ganz andere Leute, dann sagen die, ja, wer ist denn das? Ich meine, bei Kai hat ja einen Vorteil.
Ja.
Bei Kai ist das so, der findet ja durch seine gerade Haltung in dieser schwierigen letzten 3 Jahren, findet er jetzt ja gerade sein begeistertes Publikum. Ich habe neulich einen Freund gehabt, der saß, Kai muss es eigentlich erzählen, aber der weiß nicht, wer mein Freund ist, der saß in Hannover, war es doch, im Publikum. Und da hatte der Kai eine brüllende Horde von 600 Schreihälsen vor sich, die so ausgeflippt sind, wie man das eigentlich nur bei Teenie-Konzerten, bei den Bay City Rollers, in unserer Sprache zu sprechen, oder bei Take That, erlebt hat. Wie war das, Kai?
Das war im GOP, oder was meinst du? Hast du einen Spion gehabt im GOP in Hannover? Schön. Also ich habe in Hannover spiele ich seit Jahren schon, und da habe ich ganz treue Fans und es ist dann immer total voll. Und
wo bist du?
Und im GOP.
Ah, okay, ja.
Und die feiern das ab. Und es gibt Abende, wo ich nervös bin und nicht so nervös. Aber die schönsten sind eigentlich, wenn ich auf dieser Welle reiten kann. Und in Hannover ist es tatsächlich möglich. Da kann man auf dieser Welle des Applauses und der Liebe, weil irgendwie ist meine Homebase ist Hannover gewesen, weil ich in Hannover früher in einem Kabarett gearbeitet habe. Und das Kabarett gibt's nicht mehr. Es war ein Travestie-Kabarett. Und da war ich der beliebteste Künstler. Ich habe da mit meiner Band Konzerte gegeben und solche Sachen. Das hieß Alcazar-Kabarett mit meiner Band.
Kannst du selbst Instrument?
Nein. Und dann bin ich rüber ins GOP, als dieses Kabarett geschlossen hat, und seitdem trete ich da auf, und das ist immer sofort ausverkauft und es ist einfach immer total grandios, und ich brauchte auch nicht drauf achten. Die einzige Angst, die ich natürlich habe, ist, dass da auch irgendwann ein Zeitgeist des Gestörten auftaucht und sagt, er hat aber Negerkuss gesagt. Aber das ist immer sehr, sehr erfolgreich und sehr lustig. Ich wollte noch erzählen, der Moment, wenn ich auf der Bühne bin, also wenn ich früher auf die Bühne kam, war es immer so, das war immer meine Welt, weil ich hatte als junger Mensch nicht unbedingt eine Welt. Ich wusste immer nicht, wer ich bin. Und auf der Bühne wusste ich, wer ich bin. Und das ist bis heute, wo du vorhin fragtest, was das Alter betrifft, Boris, das ist bis heute genauso. Also wenn ich nur der, ich habe jetzt einfach irgendwie, bin ich froh, dass ich jetzt der bin, der ich eigentlich immer sein wollte. Ich wusste früher nicht, warum ich das mache, aber heute weiß ich genau, warum ich das mache, nämlich weil ich da der alte Mann, der alte weiße Mann bin, der alte weiße bunte Vogel bin, der einfach den Korridor frei hält und einfach den Leuten zeigt, seht her, so ist es halt. Und deshalb fühle ich mich einfach jetzt wohler. Aber ich habe das auch heute noch, dass der einzige Moment, wo ich nicht ins Grübeln komme über mich, über die Welt, über meine Beziehung, über meine Tochter, der einzige Moment ist, wenn ich auf der Bühne bin. Ich habe auf der Bühne Ruhe vor mir selbst. Das ist, glaube ich, so kann man das bezeichnen. Aber dass du Spione in meine Show schickst. Ich habe aber noch eine Frage, Boris. Was hat denn Pocher jetzt gemacht? Ich habe es ja nicht geguckt.
In der Show.
Ja, weil du dich so über Pocher empört hast.
Nein, es regt mich, das hat ja im Prinzip der Jörg alles schon beschrieben. Also mich regt das, ich finde es einfach, also sag mal so, dass neben einem Krieg in der Ukraine, wo jeden Tag Hunderte von jungen Menschen sterben, die von zwei Despoten aufeinander gehetzt werden, in einem Krieg, wo Deutschland mitwirkt und meint, sich ein Urteil bilden zu können, wer dagegen wen, warum kämpft und wo Tausende von Menschen sterben, wo Kinder, kleine Babys geköpft werden und in den Backofen geschmissen werden, wo solche Sachen, wo solche Tiere regieren, ja, das ist in der Headline. Und daneben steht Herr Pocher, der sich mit seiner Frau Amira, die irgendwie mal eine Kosmetikfachkraft war oder sonst irgendwas, die ihn da geschminkt hat und dann irgendwie abgeschleppt hat, keine Ahnung was, irgendeinen Trick muss der haben beim Aufreißen von Frauen, aber auf jeden Fall, dass der eine Wichtigkeit hat und dass der es geschafft hat mit nichts, das ist das, was ich so dramatisch finde. Wobei, es ist vielleicht auch ein Zeichen der Zeit, denn du kannst absolut ja mit nichts auch regieren. Du kannst ja mit nichts auch Gesundheitsminister werden. Du kannst mit nichts ja auch Außenminister werden. Du kannst mit nichts ja auch Wirtschaftsminister werden. Mit gar keiner Ahnung von irgendwas kannst du alles machen. Warum soll auch nicht Herr Pocher dann unser größter Comedian sein mit nichts? Also insofern ist das eine logische Konsequenz. Nur ich ganz persönlich als Mensch, ich finde es ganz, ganz, ganz schlimm, dass die Medien dieses Nichts unterstützen. Und das macht mich selber sozusagen insofern zornig, als dass ich weiß, es gibt unglaublich viele tolle, ambitionierte, junge Comedians, Künstler, Sänger, alles das. Und die haben den Platz da oben verdient. Die haben das alles verdient. Und nicht jemand, der sich irgendwie spektakulär von seiner, und das ist übrigens das Lustigste daran, der trennt sich von seiner Frau. Und wisst ihr, warum er sich trennt? Weil die einen Typen kennengelernt hat, der praktisch der indisch aussehende Pocher ist. Weil das ist genau so ein Vogel. Der ist die gleiche Karriere wie Herr genau. Pocher. Das ist alles eine Soße. Insofern geschieht ihm das Recht, dem anderen geschieht es auch Recht und der Frau geschieht es auch Recht. Und hoffentlich kriegt sie mit dem auch noch ein Kind. Dann kann man das alles am Ende irgendwie, wenn man gemeinsam einen Ausflug macht.
Paradox ist ja auch, dass man, wie du sagst, der wird unterstützt von den Medien, der kriegt jede Sendung. Und das sind dieselben Sender, die aber vor eine alte Harald Schmidt, eine harmlose Harald Schmidt-Folge oder eine Otto Walkes-Film einen Warnhinweis bringen. Sorry.
Ja, und Pocher, der müsste auch einen Warninhalt haben, um sich hängen mit so einem Schild, wo draufsteht, inhaltsleer, ich bin kein Vorbild, ich bin einfach nur da. Dann ist das für mich okay. Aber tatsächlich ist es jetzt auch, muss sagen, auch da haben wir schon wieder zu viel Zeit verschwendet.
Total.
Es ist nur eine Sache, die mich einfach, also ich meine, gerade im Hinblick
mit zwei Künstlern so zu
sprechen. Ja, und wenn man nur mit zwei Künstlern sprichst.
Ja. Genau. Das erinnert mich, wo du das sagst, das erinnert mich an meine ersten Tage bei AIDA. Da warst du noch nicht da, da hat noch das Schmidt-Theater das gemacht. Corny hat doch da auch mal das Entertainment gemacht auf AIDA. Und da habe ich mit jungen Leuten, das war mal eine meiner ersten, die erste oder die zweite Reise an Bord. Und dann habe ich mir diese Musicals angeguckt und ich fand die alle ganz furchtbar. Diese Musicals waren alle mit diesen russischen Tänzern, die als mit Elfenohren durchs Theater tanzen mussten. Und ich stand mit einem Teil der Crew, und ich wusste das nicht, der Schauspielerinnen und Schauspieler, die da waren, stand ich am Tisch mit dem Entertainment-Chef oder so Und dann sagte einer, du könntest ja auch mal was für AIDA schreiben. Sag ich, natürlich, ich habe so zwei Musicals in der Warteschlange. So, sag ich, ja, das eine heißt Die toten Augen von AIDA und das andere heißt Ausdruckslos. Und ja. Am nächsten Tag gab es Krieg. Ich kam in die Garderobe. Und meine Kollegen, die ich ja auch nicht kannte, aber die waren so unhöflich zu mir. Und ich habe gedacht, was habe ich denn da jetzt gemacht? Und dann hat mir das später jemand gesteckt. Als du deine beiden Musical-Titel gesagt hast, standen zwei Schauspielkollegen neben dir, die haben das gehört. Ja.
Jetzt könnte ich dir aus fachlicher Sicht, muss ich dir leider beipflichten, denn als ich bei AIDA angefangen habe, hatten sie auf, ich glaube, es waren damals 9 Schiffe, ich weiß nicht mehr genau, 8 oder 9 Schiffe, hatten sie auf diesen Schiffen insgesamt, ich glaube, es waren 86 verschiedene Shows. Und da habe ich mir das angeguckt und sie hatten das Problem, dass alles viel zu teuer ist und zu aufwendig und zu viele Kostüme und alles spektakulär und groß und hin und her. Dann habe ich mir das also angeguckt und dann habe ich gesagt, Freunde, warum habt ihr diese vielen Shows? Ja, man muss und Abwechslung. Ich sage, Freunde, es ist keine Abwechslung. Das sind entweder Sing-and-Dance-Shows oder Sing-and-Dance- und Akrobaten-Shows oder Akrobaten-Sing-and-Dance-Shows oder Dance- und Sing- und Akrobaten-Shows. Aber im Endeffekt kann ein normaler Mensch, der einfach nur Urlaub machen will, nicht mehr unterscheiden, was ihr da tut. Und deswegen muss man das ändern. Und dann passierte genau das Gleiche. Dann habe ich halt erstmal die Anzahl der Shows reduziert. Ich habe dann per Schiffsklasse sozusagen ein Programm entwickelt. Ich habe eine schiffsindividuelle Talkshow dazwischen gepackt, damit man auch die Chance hat, mal die Shows kennenzulernen, damit man mit den Künstlern sprechen kann, damit man einen Kapitän kennenlernen kann, bla bla bla. Und dann hatten wir am Ende nur noch, also insgesamt, glaube ich, waren es noch 20 Shows oder so für alle Schiffe. Und dann waren es inzwischen ja auch schon 14 Schiffe. Die Kosten halbiert, die Gästezufriedenheit viel höher. Und warum? Weil sie sich merken konnten, dass an einem Tag Wer wird Millionär war, am zweiten Tag Kay Ray und am dritten Tag eine Akrobatenshow, wo Akrobaten waren, die richtig geile Sachen gemacht haben. Und am vierten Tag eine Tanzshow, wo richtig getanzt wurde. So, das haben die sich merken können. Deswegen war es am Ende so, dass da, wo 86 Shows geboten wurden, haben wir die Gäste gefragt nach einer Reise, wie viele Shows meinst du, bietet AIDA unterschiedliche? Da war die Antwort 3 oder 4, ich glaube, einer hat 5 gesagt, ja. Waren aber insgesamt 86 Shows und 21 pro Reise. Wenn du sie heute fragst, werden sie sagen 7 Shows, weil 7 Tage jeden Tag was Unterschiedliches. Und dieser Eindruck, den du damals hattest, war genau der richtige. Es waren aber auch, ehrlich gesagt, auf mich bis heute, wirst du diese Menschen, die auf dich beleidigt waren, sind auch auf mich beleidigt bis heute und sagen, der Brand war immer nur die komischen Fernsehshows, wir hätten viel mehr singen, klatschen, tanzen machen müssen. Genau. Das ist die Macht der Ahnungslosen und auch das ist auch ein Sign of the Times. Menschen ohne Ahnung, die rumbrüllen und anderen Leuten Angst machen, weil man das als Shitstorm bezeichnet heute.
Darf ich dich was fragen zu AIDA, ja, weil ich da noch nie war? Ich habe nur Fotos gesehen. Also grundsätzlich, ich war auf der Queen Mary 2. Es ist ja eigentlich ein gemütlicher Dampfer dagegen, mit einem großen Image, aber das ist es. Und Europa auch, ich kenne die Unterschiede schon. Was ich schon bei den Schiffen und dann noch auf so, also was wirklich irre ist, das Schiff, was mir bis jetzt am besten gefallen hat, ich kenne die AIDA eben nicht, war völlig No-Name für mich. Das hat die schönsten Suiten gekriegt, die aussehen wie heute, wie Apartments, die von Designern irgendwo in einem Penthouse ausgerichtet werden. Nicht nach Schiff, war Nico. Witzigerweise. Wir wurden alle verwöhnt. Also Schiffsreisen sind ja für Künstler, ich bin nicht derjenige, der sagt, das kompensiert sich, weil ich ja eine tolle Reise kriege, weil ich bin ab dem ersten Moment an Deck, bin ich eigentlich nicht mehr mein eigener Herr. Ja, in 2 Tagen ist schon die erste Show, hat man da diese Leute zu befriedigen. Das hat bei der QM2 unglaublich funktioniert. Aber jetzt die Frage, Entschuldigung, ich referiere. Ist das so, dass man auf der AIDA so eine Art Forum hat, wo die Leute im Prinzip wie geöffnete Türen sich einfinden können, aber auch verlassen, wenn es ihnen nicht gefällt?
Ja, bei den meisten, also bei den, ja, heute ist es so, bei allen Schiffen ist es so, dass in der Mitte des Schiffs ein großes dreistöckiges Theatrium ist. Aber da kannst du jederzeit aufstehen und gehen. Und das machen die Menschen auch. Der Nachteil ist, es ist ein bisschen Unruhe an der Seite. Der Vorteil ist, du musst halt als Künstler richtig gut sein. Und ich kann dir sagen, das ist kein Witz jetzt, das sage ich jetzt nicht, weil wir hier in unserer Gruppe sind, aber an dem Abend, wo Kay Ray auftritt, ist der Laden von Anfang an bumsvoll, wirklich bumsvoll. Und es kommen immer mehr Leute dazu. Und dann passiert Folgendes, großartige Geschichte, ich selber so erlebt. Dann macht er irgendeinen zotigen Witz, ja, irgendwas. Also zum Beispiel hat er zu einer Frau, einer älteren Frau in der ersten Reihe gesagt, ob sie hier abends noch was zu ficken sucht oder so, hat er auch so gesagt. Dann hat das Publikum ho, ho, ho und so. die Verantwortlichen von AIDA haben sich so in die Hose gepisst und haben dann zu mir gesagt, wie kann der sowas sagen? Wie kann er das sagen? Und während sie das am nächsten Tag, am tagsüber im Theater zu mir gesagt haben, kommt diese alte Frau mit ihren beiden Freundinnen vorbei und sagt, Herr Brandt, das war so, ich habe so gelacht. Wissen Sie was, der Kere zu mir, ich war das vorne. So, ja. Damit war das Thema sozusagen durch. Ich erzähle das deswegen, weil im Vergleich dazu wertige Geschichten, ja, bei wertigen Geschichten kommen halt nur die Hälfte der Leute, aber bei solchen Sachen wie Kere, die total erfolgreich sind, da gibt es dann einen, der sich beklagt und davor zucken alle, weil einer sagt, man kann nicht ficken sagen. So, das ist so absurd, diese Angst, diese heutzutage Angst davor zu haben, dass ein Shitstorm kommt. What the fuck ist ein Shitstorm? Das war früher in der Kneipe, wenn zwei Leute gesagt haben, du Idiot, dann war das ein Shitstorm. Heute ist das halt auf Social Media und ist groß, aber in Wirklichkeit hat es die gleiche Qualität. Es ist egal. Der Mann hat auf der Bühne gestanden und hat 1500 Leute glücklich gemacht. Punkt, das war's, das zählt. Und nichts anderes.
Wie heißt der noch? Der Gervais hier, der in Amerika.
Ricky Gervais, genau.
Das ist ja mindestens dasselbe. Ja, der ist aber etabliert. Und ich sage wirklich, Kay, das Alter steht dir. Und ich beobachte dich ja auch mit Zeitabständen und kann dann, sagen wir, auch sehen, was sich da weiterentwickelt hat. Aber es gibt auch Sachen, wo ich dann sage, das hast du noch so als Stütze dabei. Ich kenne das von mir selber auch, weil man so ein paar Sachen noch mitschleppt, wo man sagt, die kann ich immer noch, ich habe noch was Munition, falls irgendwie so eine Lücke sich auftaut. Aber die brauchst du vielleicht fürs Ego und für deine Sicherheit. Aber du hast so großartige Sachen, du singst fabelhaft. Das habe ich auch jetzt in diesen Kasematten gesehen. Ich bin aber zur Pause gegangen, weil ich Rückenschmerzen hatte. Ich habe einen Bandscheibenvorfall. Aber ich kann nur sagen, es hat mich erstaunt. Das sind Menschen, die das Gute an diese Brillanz auch im Programm sehen. Aber in der nächsten Sekunde auch. Und so ist das Leben. Das sage ich ja auch immer. Ich bin gegen monothematische Shows und auch Programme. Ich mag was, wo ich danach auch wieder einen richtig dreckigen, fiesen Witz kriege. Diese Mischung ist draußen vor der Tür. Warum muss man auf der Bühne eine künstliche Welt erzeugen, in der das nicht stattfinden darf? Also nochmal, okay, halte durch, es lohnt sich. Das merkst du merkst es vielleicht nicht, aber du bist eigentlich eine Farbe, die wir dringend brauchen und die nicht repräsentiert ist. Sag mir den zweiten Kere in Deutschland. Ich wüsste es nicht.
Ja, danke schön. Das ist aber ein großes Kompliment.
Und ich habe es auch schon nochmal gesagt, auch wenn das jetzt klugscheißerisch ist, ich bin ja der Älteste in der Runde, glaube ich zumindest, ja. Bin ich nicht? Boris, sag du.
Wie alt bist du?
64.
Oh doch, du bist der Älteste, bei weitem. Bei weitem.
Bei weitem. Aber er sieht am schönsten aus.
Ach ja. Ist doch wurscht. Aber was wollte ich sagen? Nee, ich habe eins bemerkt und das würde ich gerne auch noch mal thematisieren, weil das mir aus dem Herzen spricht. Meine Karrieren haben immer Momente und wenn ich lese ja nur Biografien übrigens, wenn ich so ein, ich kann gar nicht mithalten mit manchen Literaturtipps und so. Mich hat nichts anderes, ich kann Science Fiction und sonst nichts und keine Kriminalromane, alles ausgedacht. Mich interessieren Menschen. Ich bin nur Biografieleser. Aber bei allen, ob das ein Asnavour ist, dem man gesagt hat, der ein Staatsbegräbnis bekommen hat, dem hat man zu Recht gesagt, du bist hässlich, du hast eine heisere Stimme, der hätte 100 Gründe gehabt, aufzuhören. Und alle großen Menschen, die ich bewundere, wenn ich nur die Biografien lese, haben sie alle immer den Moment, an dem sie entscheiden könnte, ob sie weitermachen oder nicht, weil man hat sie immer gekränkt, man hat sie nicht richtig eingeschätzt. Und ich sage das jetzt bewusst, weil ihr beide habt, ich habe das ja auch, einen Moment, der noch eine Narbe ist. Das ist bei dir die AIDA und das ist bei dir Schmidt und Tivoli. Und natürlich, dieses Forum schafft immer die Möglichkeit, das mal nochmal in die Welt hineinzureden. Das sind manchmal kleine Bemerkungen, aber ich merke natürlich, dass ihr das noch nicht losgelassen habt. Und ich glaube wirklich, dass der Gedanke, dass man, was bereut man eigentlich, was da falsch gelaufen ist, wenn man ehrlich ist, einmal sind die Leute es nicht wert, dass man sie überhaupt noch bedenkt. Und es war sicher nicht so persönlich, wie ihr das denkt, aber es hat sich persönlich angefühlt. Aber das Wichtigste ist, sie haben euch Freiheit geschenkt. Und zwar zu einem Zeitpunkt, ihr hättet weitergemacht, ihr hättet euch nicht wohlgefühlt, ihr hättet euer Publikum, hätte euch das Gefühl gegeben, dass das sinnvoll ist. Und dir auch, Boris, weil du auch als als Kreativer auf der AIDA viel auch immer, wie wir Künstler auch immer gesehen hast, ich, das auch in deiner Fernsehzeit, wir kennen uns echt verdammt lange, und du hast immer gedacht an den Wurm, dem, an den Fisch, dem der Wurm schmecken muss.
Ja.
Und das hat einen so ein bisschen abgelenkt davon, dass man eigentlich mit den anderen Dingen, wo man stattfindet, auch immer noch nicht sich wohlfühlt. Man hat akzeptiert, dass die dich während deiner Arbeit auch nicht so geschätzt haben oder dich falsch eingeschätzt haben, weil sie haben dich auch in Ruhe gelassen. Aber sie waren nie deine wirklichen Freunde. Dann ist doch so ein Abschied eigentlich nur Zeit, die man dir frühzeitig schenkt. Meine Frau ist auch von bei Remsmart lange gearbeitet. Die ist jeden Tag, ich habe dir die ersten 5 Jahre unserer Beziehung jeden Tag aufrichten müssen. Ich habe gesagt, das kann doch nicht sein, dass du da einen gut bezahlten Managerjob hast, aber du abends bist du immer zerstört, weil da Leute mobben und was weiß ich. Und es sind immer, und ich sage, die gehen ins Bett und wissen gar nicht, dass sie dir so wehtun. Und ich muss, seit sie da weg ist, sagt sie, das ist so ein Geschenk. Lass doch einfach mal die Erkenntnis, auch du, Kay, du warst ja am Schluss in einem Kaninchenstall. Und dass das sich, du sehnst dich doch nicht nach dem Schmidt-Theater, wie es sich jetzt weiterentwickelt hat. Du bist doch zur richtigen Zeit gegangen. Du hast tolle Sachen erlebt und warst ein Teil dieses Erfolges. Und Boris, du auch. Ihr wart Teil eines Erfolges in dieser Umgebung. Und dass ihr jetzt noch mal darauf zu sprechen.
In der Zeit, genau.
Ja, also ich würde mir nur so wahnsinnig wünschen, und ich weiß, es bei mir hat es auch lange gedauert. Ja, ich habe 8 Millionen Zuschauer gehabt zu einer Zeit, in der mich kein Mensch vorher gekannt hat. Innerhalb von 10 Sendungen, von 3 Millionen auf 8,5 Millionen. Es gab schon die privaten Sender. Und da kommt so ein Wolfgang Neumann, da kann ich ruhig Namen Ross und Reiter nennen, der dann eben sagt, Jörg, du musst dich jetzt rar machen. Ich sag, wie? Wir hatten jetzt 5 Millionen. Wir haben ja 500.000 hat jede Show gekostet. Kannst du dir vorstellen? Der Sender investiert 5 Millionen in einen, den man vorher nicht kannte. Dann ist 8 Millionen ist dann absolut, und das an einem Donnerstagnachmittag oder Abend, ist ein absoluter Erfolg. Das ist so wie Mercedes, die ein Auto zur Serienreife bringt, um es dann zu verschrotten. Aber der Grund sind immer persönliche Eitelkeiten. Das hat nichts mit mir zu tun gehabt, sondern mit ihm. Der wollte seinen Erfolg haben. Es gibt Menschen, die da sagst du, mein Erfolg ist doch der Beweis, dass ich dahin gehöre. Nein, die sagen, ich habe doch auch ein Anrecht. Du nimmst ihnen sogar durch das, was du da, alles, was du ja zu Recht sagst, was du der AIDA gebracht hast oder du der Dings. Das ist ja gerade das Argument, dich abzuschaffen, weil sie ihren Erfolg wollen. Weißt du?
Es ist so, genau.
Man kann sich eine Torte anzünden oder eine Kerze anzünden, ja, wenn sie den Erfolg nicht haben. Das muss ich natürlich ganz ehrlich
sagen. Aber dann sage ich jetzt noch 2 Dinge zum Schluss, die positiv sind. Wandel doch einfach mal dieses Gefühl des Verletztseins in einen Triumph. Einerseits haben sie euch Freiheit gegeben. Es ist wie in einer Beziehung, in der man sich nicht traut, den anderen zu verlassen. Das sind meistens die Männer, weil sie nicht so konsequent sind für Frauen. Aber im Zweifel muss man der Frau sagen, du hast mir die Chance gegeben, mal eine Beziehung, neue Beziehung zu finden, in der ich mich wohler fühle. Weil das war ja ein fadenscheiniger Frieden. Und die zweite Nummer ist, dass man sich dann von euch entledigt hat, ist nur ein Beleg dafür, dass ihr sehr erfolgreich wart. Das ist auch eine Bestätigung von eurer Arbeit. So ist das einfach im Leben.
Ja. Dankeschön. Aber und jetzt müssen wir müssen das Thema wechseln. Sonst
ja, aber ich wollte es mal sagen, weil es ist schön, dass du sagst, wir wechseln es, weil es an, ich könnte es in jeder Folge festmachen. Ich habe die ja gehört. Das ist auch keine Kritik. Es ist mir nur aufgefallen. Und dass man an der Stelle, ja, so diese Freiheit, die man ja mit dem Podcast hat, auch immer mal gerne auch dazu benutzt.
Ja, das ist bei der Gelegenheit muss man natürlich eins machen. Man muss auch mal die Frage stellen, was eigentlich der Unterschied ist zwischen einem Kondom und einem Sarg.
Keine Ahnung. Und was ist das?
Pass auf.
Da liegt Butter drin, ne?
Bei mir liegt dann. Nein. In beiden liegt ein Steifer drin. Der eine geht, der andere kommt.
Oh, wie schön.
Das ist ja schön.
Oh, danke für diesen Break hier.
Wie kriege ich jetzt den Übergang hin? Ich wollte nämlich gerade sagen, ich hatte mir so einen schönen Übergang überlegt, wo wir gerade von Schiffen gesprochen haben und Theatern. Wir sinken. Wir sinken in diesem Land. Ja, also wir sinken. Und ich weiß ja nicht, ob ich dich dazu bringen kann, lieber Jörg. Es gibt ja dieses berühmte Zitat von Karl Lagerfeld.
Mon Dieu, ja, genau.
Was hat denn Lagerfeld, was hat Lagerfeld gesagt über die Migrationspolitik von Frau Merkel?
Ich suche nur gerade meine Sonnenbrille, du.
Ich suche nur gerade meine Sonnenbrille. Irgendwo habe ich sie doch hingetan.
Ne? Aber der ist wie die Transvestiten. Die können auch nicht sich schminken, wenn sie keine Strumpfhose haben.
Weißt du, was ich mir ja wünschen wollte? Ne? Ich würde ja gerne zum Abschluss des Podcasts, ne, wenn wir schon mit so jemandem, würde ich doch zum Abschluss gerne, dass Helmut Schmidt, mal kurz zusammenfasst.
Aber erst mal Kay.
Das muss ich mal sagen.
Kay Ray. Endlich mal einen Screenshot.
Okay, Kay Ray, Sie haben mich ja schon so erfreut. Ne? Sie haben ja gesagt, dass Sie meine alten Säfte aufbewahren. Ich meine, das Flüssigste von mir, nicht? Dass Sie sich das überall hinspritzen, nicht? Das Schöne ist, dass ich das nicht mehr persönlich machen muss, nicht? Was ja nicht. Ne? Da hat sich das. Ne? Das ist ja ne? Aber wozu sollte ich mich jetzt äußern? Ich meine.
Herr Lagerfeld, Sie haben sich doch mal zur Migrationspolitik von Frau Merkel geäußert. Haben Sie irgendwas gesagt? Mit Menschen, die Frau Merkel ins Land holen. Würden Sie das heute, wo Sie eigentlich nicht mehr leben, nochmal wiederholen?
Nein, nicht. Aber die Schlauchboote gefallen mir überhaupt nicht. Ne? Farblich so gar nicht zu diesem grauen Mittelmeer und so. Da muss man doch auch was tun. Ich meine, das ist so eine Beleidigung fürs Auge. Auch wie die da angezogen sind, die Menschen. Ne? Da kriegen sie noch so grelle Westen angezogen. Ich meine, das ist diese Gleichmacherei auch. Ne? Wie die da so ankommen an Land, gar nicht vorbereitet. Nicht? Wenn sie da an landen, in Griechenland und so. Das ist ja, ich meine, das ist so, ich weiß nicht. Also mich widert das ästhetisch ja an. Ne? Das geht gar nicht.
Vielen Dank.
Obwohl das meinen Gummifetisch schon beflügelt. Ich, wenn ich allein schon diesen Geruch von diesen Gummibooten und so, aber dann lassen wir mal lieber. Ne?
Er ist und bleibt brillant.
Ja. Aber irre, dass ich als Mensch mit so einer Strichmund, dass ich diesen Mund da so rauspresse bei Lagerfeld. Das ist ja das Irre, dass ich die Mimik ja auch immer gleich annehme.
Körperkunst, das nennt sich Körperkunst.
Und ich müsste jetzt die Zigarette von Kay haben, aber jetzt sehe ich auch gar
warte
nichts.
Warte mal, den Schmidt, warte mal erst noch. Den machen wir vielleicht, wenn wir wirklich aufhören, oder nicht?
Ja, das ist übrigens meine Galionsfigur geworden. Die Leute fragen immer, Herr Knör, was ist denn Ihre Lieblingsfigur? Da sage ich meine, aber 10 Kilo leicht. Aber weißt du, was der wirkliche echte Gag ist? Ich rede übers Internet und sag dann, letztens kam doch tatsächlich ein 17-Jähriger auf mich zu und sagt, woher muss man sie eigentlich kennen? Da habe ich gesagt, ja gut, du musst 17-Jähriger, ne? Aber es hat mich dann doch geärgert, weil es war mein Sohn. Und dann komme ich immer dahin, dass er sagt, Papa, bist du eigentlich prominent? Ich sage, wieso? Hast du gesehen? Ich habe Bambi im Schrank. Ach komm, alles fake. Hast du eigentlich einen blauen Haken? Weißt du, allein das ist ja schon... Das ist doch so irre, wer so einen blauen Haken kriegt und wie sie sich alle danach verzehren. Es ist doch nur wie ein Komma, ein Fliegenschiss irgendwie. Ah, ich habe einen blauen Haken. Das kriegt ja,
du hattest ein blaues Auge und da war das nichts Gutes.
Ich habe einen blauen Haken, wenn ich im Winter aus der Sauna komme, du, sag ich dir.
Ein blaues Auge habe ich gehabt, als die Frau auf der Rolltreppe vor mir stand und der Arsch hat die Hose gefressen. Und das so. Habe ich die Hose da aus dem Arsch wieder rausgezogen und da hat die mir eine gedonnert.
Oh Gott, ja.
Da hat meine Frau gesagt, warum hast du zwei blaue Augen? Sag ich, das hat ihr ja nicht gefallen, darum habe ich es wieder zurückgestopft. Aber wo wir dabei sind, also wir müssen doch noch übers Land reden.
Situation in Deutschland.
Ja, genau, richtig. Nein, was wirklich fehlt, und das ist ein ständiges Ding, was ich bemängel, vor allen Dingen, wenn ich in die Geschichte gehe, wir müssen ja mal vergleichen, was war denn mal in Deutschland? Weil wir immer denken, der Deutsche ist so, die anderen gehen auf die Straße in Frankreich. Wir sind auch auf die Straße gegangen. Wenn man sich überlegt, wir denken immer, früher waren die Leute angepasst. Wir sehen ja so Sendungen, Mainz, wie es singt und lacht in Schwarz-Weiß mit einem Helmut Kohl saturiert und diese Leute mit den Hochfrisuren, so echte Spießer. Und trotzdem war das eine Zeit, wo die Leute auf die Straße gegangen sind, zu 100.000 und haben gegen den Minirock protestiert. Und heute werden wir verarscht nach Strich und Faden. Und ich denke immer, wo ist eigentlich dann die Schmerzgrenze, dass wir mal wieder rausgehen? Es liegt daran, dass es nur noch Einzeller gibt. Wir sehen uns gar nicht mehr als Volk. Die Leute haben sich kokonisiert, sie haben sich zurückgezogen, sie sehen, jeder versucht, sich selbst irgendwie zu verteidigen und sieht den anderen nicht als jemanden, der mit ihm zusammen auf die Straße könnte. Man geht nicht mehr auf die Straße.
Ja, oder meinst du nicht, das hat auch damit zu tun, dass Ich habe gerade neulich ein tolles Beispiel gehört von jemand, der sich, der ein Wirtschaftspsychologe, der hat gesagt, guck mal nach Argentinien. Argentinien ist das Schicksal von Deutschland. Hyperinflation, die gesamte Wirtschaft im Arsch, die Sozialisten haben es komplett zertrümmert, ein reiches, wunderbares, reichste Land Südamerikas. Es ist alles zerstört. Der Grund, warum das nicht aufgehalten werden konnte, und ich glaube, dass die gleiche Situation ist hier auch, dass Menschen, die lange Zeit, denen es lange Zeit gut
gegangen ist,
die können, also 70 Jahre war hier alles in Ordnung. Und ich glaube, die Menschen denken, da brauchst du auch 70 Jahre, um das zu zertrümmern. Das ist ein Irrtum. Das kannst du, wie man jetzt sieht, in 2 Jahren hinkriegen.
Darum
und
sind wenn
wir ein Jahr länger weitermachen, sind wir komplett im Arsch und haben wir alles das, was in Argentinien heute ist.
Darum hieß es, wir sind das Volk. Darum ist die Mauer weg. Weil es denen beschissen ging davor. Uns geht's lange gut. Und weißt du, was meine große Angst ist? Du hast auch Kinder. Ich habe einen 17-jährigen Sohn. Ach, du hast ja auch Kinder. Okay. Es ist so, dass ich das Gefühl habe, dass die Welt hat ja sowieso nur eine einzige Chance, gerettet zu werden, abgesehen von Kriegen, die ja noch immer noch so ein Bonus sind, ein Malus halt. Aber das, was auf uns zukommt, was wir ja sehen, diese ganze, du kannst ja gar nicht mehr mit Gesetzen und mit Sachen, die Flüchtlinge werden, du kannst ja nicht alle erschießen. Da gibt es so eine schöne Rede von Gysi dazu, wo er auch sagt, wir müssen einfach der brutalen Wahrheit, es geht irgendwann um Ressourcen, um alles das und die Bedrohung ist groß. Die einzige Rettung der Welt heißt Verzicht. Verzicht ist die einzige Waffe, weil wir ja im Überfluss davon leben. Und dieser Verzicht, wird eine Generation, die jetzt im Übermaß von Konsum lebt, die sind damit groß geworden, dass sie, ich hatte nur 3 Arten von Schuhe, Halbschuhe, Gummistiefel und Sandalen. Heute haben die einen Turnschuh und noch einen und dann, Entschuldigung, wenn ich dem Richtigen sage, da ist auch wichtig, welche Marke das ist. Ja, Boris, das ist dein Privatvergnügen und ich finde es völlig in Ordnung. Aber wenn es Kinder schon anfangen, ja, so in Marken du weißt, das ist ein ganz anderes Ding. Ja, jetzt duckt er sich. Ach, guck mal. Aber keine
meine Schuhe, es sind Red Wings, amerikanische rustikale Lederschuhe. Auch mein Filzon-Shirt, ja, ist eine ganz rustikalische amerikanische Variante, weil ich habe mich abgewandt. habe eine neue Welle in meinem Leben eingeschlagen und es ist rustikale amerikanische Kleidung.
Du kaufst bei Deichmann und pinselst mit roter Lackfarbe die Sohle an, das glaube ich.
Ich möchte mal bitte was dazu sagen. Zum Thema Verzicht. Ich hatte dieses wunderbare Buch von Broder gelesen und da stand drin, dass momentan alles weniger werden muss. Es muss alles weniger werden. Wir müssen überall verzichten und sparen. Wir müssen Strom sparen, Energie sparen. Wir müssen, und deshalb ist wer ist denn das? Die Arbeitsministerin? Irgendjemand ist auf die Idee gekommen zu sagen, wir brauchen eine 4-Tage-Woche, weil die Leute so nach Hause, die Ehepaare und die Arbeitnehmer, die kommen nach Hause und die sind total kaputt und die können sich nicht mehr so um die Familie kümmern. Und wenn sie jetzt statt 5 Tagen nur noch 4 Tage arbeiten würden, dann würden sie ihre Arbeit mit mehr Freude machen und es wäre mehr Zeit für die Familie. Worauf Herr Broder sagt, da würde er doch dann einen Schritt weiter gehen. Denn wenn sie nur 3 Tage arbeiten oder vielleicht nur 2, dann würden sie ihre Arbeit noch viel, viel lieber machen. Die Frage ist nur, wer am 4. Tag dann die Brötchen backt, wenn nur 2 Tage gearbeitet wird. Also ich gehe damit, dass wir alle ein bisschen auf die Ressourcen achten müssen, um mal auf dich einzugehen, Jörg. Da gehe ich mit, aber ich glaube trotzdem, dass ganz wichtig ist, Technik und Weiterentwicklung und dass Fortschritt ist wichtig, der uns ja irgendwie genommen wird. Es gibt einen Satz, den ich heute gelesen habe, der mich sehr, sehr irritiert hat bei einem Kollegen. Ich gucke ja selten bei Kollegen in die Timeline, aber da gibt's einen, dessen Namen will ich jetzt nicht nennen. Aber da habe ich in die Timeline geguckt. Der hat geschrieben, es gibt 3 blöde Sätze in Deutschland. Und der eine Satz ist, die Ampel treibt uns ins Unglück oder die Ampel zerstört Deutschland. Das war der erste Satz. Der zweite weiß ich gar nicht mehr. Und der dritte Satz war Freiheit für Palästina. Also der erste Satz, mich hat das tatsächlich wirklich geschockt, weil ich umgeben bin von Menschen, die alle irgendwie denken, die Ampel zerstört dieses Land. Und ich bin auch der Meinung, dass man das mitbekommt. Nun habe ich natürlich, ich als Zweifler, immer das Gefühl, ich bin desinformiert oder ich bin negativ, weil ich mich einfach frage, wie jemand so einen Satz mit so einer Chuzpe sagen können.
Kann ich dir sagen. das gibt Geld dafür. Frag mal den ärztlichen Comedian Dr., wie heißt er?
Der Volkswagen von Eckhausen.
Ja, der Typ ist mit $600,000 gekauft und macht Medizinpropaganda. Und er hat erst für die Impfung Propaganda gemacht und danach für andere Sachen. Der Typ ist ein Gekaufter. Und der Junge mit den 5 Buchstaben, der will nichts weiter. Der will mit seiner Meinung Auftritte generieren, weil er denkt, das ist die richtige Meinung. Der Nachteil ist, dass 0,5% der deutschen Bevölkerung so denken und 12%, die wählen, ja, Menschen, die da oben sind, besonders die Grünen, die noch wählen, das sind welche, denen es völlig egal ist. Die merken das nicht, weil die wohnen nämlich hier in Hamburg zum Beispiel im feinen Eppendorf, die haben ihre Wohnung gekauft, die haben einen Land Rover und die merken das nicht. Und denen ist das scheißegal, die wollen gerne das gute Gefühl haben. Ich kenne genug richtig reiche Menschen, die fahren dann einen Porsche und weißt du was, der Porsche ist lackiert in matt schwarz oder oliv, matt oliv, ja, und dann fahren sie rum und geben sich als Linksextremist, aber im Porsche, weil das total cool ist und total hip. Ganz ehrlich, das ist verlogen und ich bin absolut der Meinung, und ich war gerade ja im Orient, ich bin absolut der Meinung, es ist überhaupt keine Zeit für Verzicht. Ich glaube, es ist eine Zeit für Vernunft. Und ich glaube, mit Vernunft, wenn man alles, was man hat, alle Ressourcen in Bildung investiert, dann werden unsere Kinder Sachen erfinden, von denen wir ja auch heute nicht mal träumen. Genau wie wir Sachen erfunden haben, von denen die vor uns nicht geträumt haben. Das Einzige, was zählt, ist Entwicklung. Entwicklung gibt es nur mit Bildung und Bildung gibt es nur mit Kohle. Mit kaputten Schultoiletten, mit fertigen Lehrern, mit der Abschaffung von Leistungsbelohnung und sowas alles, wird dieses Land untergehen. Und das Land ist auf dem besten Weg dahin. Die Vollpfosten, die da oben sind, haben keine Bildung, keine Ahnung und sind unglaublich dreist, vorlaut, unverschämt und gewalttätig. Das sind Radikale. Frau Faeser ist die oberste Radikale, die es gibt. Wir haben noch nie einen solchen Politiker wie Frau Faeser gehabt. Sorry to say.
Ich bin sicher, wir haben schon, aber weil man vergisst auch ganz schnell, weil der Nächste wiederkommt. Weißt du, das glaube ich.
Und
ich
vor 70 Jahren habe ich noch nicht gelebt, deswegen kann ich mich an die nicht erinnern.
Nee, auch zwischendurch, das glaube ich schon. Aber wo ich wirklich dir nicht folgen kann, ist das, also klar, ja, mit Herrn, das weiß ich nicht, mit dem Arzt, aber der mit den 5 Buchstaben, ich glaube ganz sicher, auch wenn man sich gar nicht vorstellen kann, da steckt nicht so viel hinter, wie du denkst, außer dass der das genau so empfindet und es so meint. Das glaube ich wirklich.
Da sind wir völlig einer Meinung.
Du sagst, oder da ist noch irgendeine Lobby oder irgendwas.
Ja, nein, das glaube ich nicht. Entschuldigung, falsch ausgedrückt.
Oder meinst du, dass er das tut, weil es seine Seele füllt?
Nein. Er tut es deswegen, weil seine Blase ihm zeigt, dass es so funktioniert. Er kriegt Auftritte für diese Sprüche, weil er sieht, er wird ja belohnt dafür.
Da musst du aber Ursache und Wirkung nicht verwechseln. Er ist immer schon so gewesen. Wir wissen, von wem wir reden. Und es ist sein Image. Dinge, mit solchen Sachen ist er sehr undifferenziert. Er macht ja kein Kabarett. Ich wundere mich immer, dass er ein Kabarett mit.
Moment. Ihr redet jetzt aber über Hirschhardt von Eckhausen.
Nein, wir reden über den 5 Buchstaben. Der sagt, die Ampel ist, richtet uns zugrunde. Und den kenne ich von Anfang an. Und ich sehe da nicht so richtig die Entwicklung. Aber er hat Wirkung und man sagt ja immer, Wirkung hat Recht, er hat ein Publikum, was genau das mag, und dann ist es eben so, ja. Der macht ja kein Kabarett. Weißt du, er muss danach nicht noch sich erklären, was das dann bedeutet.
Mich interessiert aber dann auch die private Haltung. Also ich bin ja sonst so, dass man das
auch. Doch dahinter. Kann. Doch, der ist so. Glaub's mir.
Weißt du was? Ich glaube, der ist nicht so, sondern der ist so geworden. Weil früher war, wenn wir an die Wühlmäuser und alle die alte Zeit des Kabaretts und der Comedians denken, ne, dann waren die prinzipiell gegen die Regierung. Prinzipiell war Comedy kritisch mit der Regierung, mit der politischen Entwicklung, mit dem, was da passiert. Heute sind die, in Anführungsstrichen, ich will ja nicht das böse Wort verwenden, aber systemkonform, loyalen, also gibt es da viel bessere Beispiele, Kebekus und
Co. Systemrelevant sind die.
Genau, die sind System, absolut 100% systemrelevant und systemwichtig, weil sie nämlich die Botschaft des Systems tragen. Und das machen sie nicht vielleicht aus großartiger Überzeugung oder verlogen oder so, sondern sie machen es deswegen, weil das deren Erfolgsmodell ist. Menschen sind so gebaut, dass sie das, was sie, mit dem sie Erfolg haben, machen sie weiter. Das ist einfach so. Und das funktioniert bei denen so.
Davor sind wir ja auch nicht geschützt.
Nein, überhaupt nicht. Habe ich auch nicht gesagt. Ich auch nicht.
Das so wähle ich auch Programme aus. Ich sage auch manchmal, oh, dass ich würde gerne jetzt da an der Stelle mal so in die Tiefe gehen und meine Seele und meine kleine Melancholie ins Publikum tragen. Vielleicht wäre das auch richtig. Aber ich denke dann, nee, lass mal, mein Teil, ich bin da so erzogen, ich weiß, wie sowas funktioniert, dass man, wann man auch mal so ein Loch hat, in dem die Leute auch mal empfänglich sind, nicht gleich am Anfang. Ja.
Ne? Also ich schieße gerne übers Ziel hinaus. Nach den tollwütigen Horden muslimischer Judenhasser in unseren Innenstädten warnt nun auch Ricarda Lang. Doch nicht vor dem antisemitischen Mob, sondern vor einem Generalverdacht gegen Muslime. Ich sag mal so, hoffentlich sind unter all den weit hergeholten aus sonst Buistan nicht auch Menschenfresser, die an Allah glauben. Weil wir dann erstens nicht nur dran wären, sondern zweitens auch noch gewarnt würden vor einem Generalverdacht gegen Kannibalen.
Ja, ich habe, da hattest du schon mal, dieser Vergleich ist natürlich böse, ne? Aber schön.
Ich habe noch einen. Robert Habecks Duschkampagne hat uns 83 Millionen Euro gekostet. Karl Lauterbachs Hitzeschutzplan war auch nicht viel günstiger. Rausgeschmissenes Steuergeld. Was hätte Ricarda Lang davon, zu McDonald's gehen zu können, mindestens eine Woche?
Ja, dabei könnte ich es ja besser gebrauchen, wenn Sie mich angucken. Ich bin ja so... Ich sehe selber schon ein bisschen aus wie der Tod. An mir ist ja nichts dran. Vielleicht machen Sie Ihre Witze mal, mach mal in meine Richtung, denn die Leptosomen sind auch eine Minderheit. Und da kann man auch nicht drüber lachen, ehrlich.
Herr Lauterbach, Sie müssen aber mal zum Zahnarzt. Also da gibt es ja gruselige Aufnahmen von Ihnen.
Ja, das stimmt, aber ich habe immer so Angst. Ich habe einen Zahnarzt, der hat mir eine 3 Jahre gemacht, dann den 4er, dafür hat er jetzt einen 7er auf dem Hof stehen. Das ist ein furchtbarer Mensch. Das kann ich nicht sehen. Ja, das, aber die sind ja auch arm, die Zahnärzte, sie leben von der Hand in den Mund. Und oder manche sagen auch, ich fühle mich manchmal wie ein Klochard. Mit jeder neuen Brücke schlafe ich besser.
Aber das ist ja so dieses Säuseln, weißt du? Ich bewundere dich dafür, aber ich bewundere dich auch für deine schnellen Sprünge.
Jetzt sind wir aber schon schnell bei Helmut Schmidt, damit wir so in die, wir können ja noch mal in 3 Jahren noch mal nachholen. Das war nämlich
genau. Boris, gibt es denn noch etwas, was du dir vorgenommen hast?
Jawohl, ich möchte darauf hinweisen, dass ich natürlich einen Buchtipp dabei habe.
Nein!
Diesmal ist es kein Buch, sondern ein Heft. Ich möchte darauf hinweisen, dass der neue Asterix rausgekommen ist. Band Nummer 40, die weiße Iris. Und das Tolle ist, dass sie haben es tatsächlich wieder geschafft, ein bisschen so wie früher, das war jetzt 2, 3 Hefte weg, sie haben Systemkritik hier reingepackt. Es kleben welche auf der Straße. Es ist großartig.
Auch gendern?
Und ja, ich will die Freude euch nicht nehmen. Ihr solltet euch dieses Heft kaufen. Es kostet im Fachhandel 7,99 Euro. Ganz, ganz schräger Preis für so ein Comics-Ding. Aber ich finde, das ist im Verhältnis zu der Preissteigerung von Kaffee zum Beispiel, die Jörg wir ja noch für 50 Pfennig kennen, der heute aber gerne 12 Mark kostet, da ist das wirklich eine faire Preissteigerung und man sieht das schon am Titel, es ist schön gezeichnet und es sind wirklich lustige Texte. Die Texter, der deutsche Texter hat richtig ganze Arbeit geleistet.
Müssen alle hin und müssen Asterix kaufen.
Ich habe mich an Asterix auch bei meinen Knurrikaturen, leider kann man das jetzt so nicht zeigen, aber auf Facebook habe ich es, glaube ich, schon drin. Hier auf Sylt gibt es ja den Herrn Gosch und H.P. Baxter ist ja auch immer wieder ansässig. Und ich habe dann für Sylt Baxterix gemacht und da sieht man den H.P. Baxter, wie dieser Trubadix, weißt du, den man ja auf dem Baum immer, er ist ja auch so ein Kerlchen mit seiner Hose. Und dann steht da der alte Herr Gosch mit als Fischverkäufer und der H.P. Baxter ruft nur, how much is the fish? Und der Olle sagt, halt dein Gosch. Und das ist eins, du wirst lachen. Ich habe ja auf Sylt auch eine Vernissage gehabt. Ich habe gedacht, aber das ist das einzige Bild, was nicht weggegangen ist.
Das ist aber schade.
Und der alte Gosch wird sich bestimmt nicht kaufen. Der ist ziemlich humorbefreit.
Ja,
ja. Helmut Schmidt wäre noch, und ich hätte auch was anzubieten als Tipp.
Ja.
Man streitet sich ja immer über, gerade wenn es um also das, worüber ich am meisten mich streiten kann, auch mit dir wahrscheinlich sogar, Boris, ist ein Film, bei dem ich eingeschlafen bin, beziehungsweise ich brauchte eine Flasche Rotwein im, wie heißt das da in Berlin, dieses Riesending, die
Zopalast.
Zopalast. Ja. Genau, von Herrn Flebbe. So, ich hatte meinen Auftritt abends in Wühlmäusen und ich denke, nachmittags gehst du dahin. Die haben diese riesen Ledersitze wie First Class Singapur. Und dann hast du noch, so kommt jemand mit Livree und weißen Handschuhen und bringt dir einen Rotwein. So, ich war, Achtung, the greatest showman. Ja, darüber kann man echt streiten. Ich mag diese großen Schmonzetten, ich mag dieses Bohème. Ich habe Moulin Rouge als Film so geliebt, dass es für mich nicht, also schwierig war, die Musical-Version in Köln so richtig geil zu finden. Die war sehr beeindruckend, aber nicht berührend. Und das ist das der große Unterschied. So, ich sitze also.
Entschuldigung, wie hat dir La La Land gefallen, nur zur Einordnung?
Genau dasselbe Ding. Eine einfältige Handlung, die mich unterfordert hat. Es war so eine, wie so eine Schneekugel, die man schüttelt, wo kleine silberne und bunte Menschen drin sind. Das Langweiligste an Liebesgeschichte und also diese Stereotypen, ich habe gedacht, die Amis lieben das und es ist so aufwendig gemacht, bei The Greatest Showman ja auch, aber mich kann Aufwand nicht begeistern. Es hat eine Raffinesse gefehlt, die bei Moulin Rouge tatsächlich ist, diese Zerbrechlichkeit, diese schwindsüchtige Nicole Kidman, die Überraschung, dass eine Nicole Kidman und ein Ewan McGregor besser singen als fast jeder Sänger und selbst gesungen haben, das hat mich berührt. Da habe ich geheult auch in dem Film. Und bei The Greatest Showman habe ich gedacht, ich muss rausgehen. Ich fühle mich so unterfordert. Ich werde verarscht. Das ist alles so dahingeschrieben, so unfassbar unrealistisch. Ja, es war alles too much, too bunt. La La Land genauso. Es ist dieselbe Stimmung. So, ich habe auf Netflix was gesehen. War es Netflix oder war es Prime? Auf jeden Fall. Mich hat das total fasziniert. Ich war sehr skeptisch. Ein sechsteiliger Biopic über Brigitte Bardot. Großartig. Und ich mache immer Folgendes bei so Biopics. Und das war da besonders interessant. Ich habe parallel immer mal auf Pause gedrückt, wenn die eine Szene gezeigt haben, wo es die genau da spielte, kann man bei YouTube kann man sich dann den Film reingucken und sagt, mein Gott, selbst wie bei Freddie Mercury, wo sie ja auch noch bis zum Stagehand, bis zu jedem Glas Wasser auf dem Klavier haben die das alles genauso gemacht und diese Darstellerin hat nie von gehört, die war nicht so. Dasselbe war ja bei Dalida auch so furchtbar, dass die nicht einmal diese Stimme hatten von der Dalida und das war alles so schön. Die war so echt. Also, ich will es kurz machen. Wer es mag, das ist auf jeden Fall etwas, was mich, und da hatte ich auch gerade mein Corona-Ding, mein letztes. Ich habe das in einem durchgeguckt, alle sechs Folgen und habe gesagt, boah, ist das schön. Ich liebe natürlich auch Saint-Tropez und Südfrankreich. Kann ich empfehlen. Wenn ich gerade noch dabei bin, dann noch zwei andere Empfehlungen. Mal für Kollegen. Also mit denen ich auch befreundet bin, aber der Witz ist, dass sie mich noch so begeistern, als wären es völlig Fremde, wenn ich sie auf der Bühne erlebe. Die Wirkung ist nicht weniger. Die großartige P. Werner, die eins der schönsten Weihnachtsprogramme macht, mit einer Prise Zimt. Ich will jetzt nicht sagen, dass die am 11.12. im Schmidt ist. Das habe ich schon gesagt.
Wo ist das denn?
Ja, aber sie ist auch in Buchholz, in der Empore, ein wunderschöner Spielort, am 1.12. und in Emden am 3.12. Und dann gibt's noch einen Freund, dem habe ich zu verdanken, dass so wie du auch, lieber Kay, mit einer Leinwand arbeitest, habe ich ja auch diese Bilder, habe ich bei dir auch gesehen in Kasematten, wenn du da so zwischendurch Fundstücke zeigst, der hat sein ganzes Programm dabei aufgebaut über Jacques Brel und Charles Aznavour, den ich verehre, das ist Stefan Hippe. Der hatte vorher mal ein Restaurant in Ottensen, das beste französische Restaurant überhaupt. Das hat er nicht mehr. Aber jetzt kann er sich ganz dem Charles Aznavour, der nächstes Jahr 100 geworden wäre, er ist aber 97 noch auf die Bühne gegangen. Und der macht, ich bin ja auf Sylt, am 29.12., deswegen kann ich es auch sagen, in Kursaal ein Streaming. Und am 29. Dezember kann man sich Herrn Hippe angucken. Also einfach mal im Netz danach suchen. Und jetzt noch ein Podcast neben dem mit dem schönen Wochenende. Ich habe gerade laut gelacht. Kennt ihr das, dass man zu Hause sitzt, ganz alleine ist und so etwas von Lachanfälle kriegt und sich amüsiert, dass man, ohne dass man mit anderen zusammen ist? Dieser Podcast war großartig. Der witzigste Vorleseabend der Welt. Eine Live-Lesung mit Jürgen von der Lippe, Caroline Kebekus und, den hatte ich nicht so auf dem Schirm gehabt, Jochen Malmsheimer. Und Jürgen von der Lippe. Ja, aber Jürgen von der Lippe ist auch einer, der viel zu früh vom Fernsehen weg ist. Der ist so großartig. Jürgen von der Lippe, der ist so sensationell und auch ein Freund des gepflegten Herrenwitzes. Schön unten in der absolut untersten Schublade. So was von schön. So, ich liebe den. So, das waren meine Tipps.
Boris, du hast ein Heft gehabt. Ich habe keine Tipps. Ich habe auch all die Filme nicht gesehen, von denen ihr gesprochen habt. Ich kann euch nur sagen, besser. Ich habe einen Anti-Tipp. Ich bin empört, dass meine Kate Bush, die ich über alles verehre, zu Weihnachten ein Album rausbringt, was ich schon fünfmal habe, nämlich, also sie macht zwei oder drei Alben versehen mit Kunstwerken und also mit Covergedöns. Und das ist wirklich was für einen Sammler, kann ich mir, aber selbst ein Sammler ist ja eigentlich dann doch immer auch ein Fan. Und die haben eigentlich alles zu Hause. Also ich habe jedes Album von Kate Bush in Vinyl, mindestens zweimal, wenn nicht dreimal, einmal remastered und noch zweimal als CD oder so und dann noch als extra Edition da hinten an der Wand hängen. Jetzt wagt die es, dieses Album nochmal rauszubringen, mit einem anderen Cover und so, für 138 Euro. Wenn du all das, was die jetzt rausbringt, zu Weihnachten an Special Editions, die du ja als Fan gerne hättest. Ich habe alles von Kate Bush, aber das
reicht jetzt denn? Aus.
Wie alt ist sie heute? Da wäre ich 800 Euro los und das hat mich sehr geärgert.
Wie alt ist denn Kate Bush jetzt?
Keine Ahnung, die geht, ist 65 da, oder?
Ja, okay. Ja. Weißt du das, wo ich sie gesehen habe, live?
Bei Bios Bahnhof.
Ja. Ja. Und das sind so Geschichten. Wir könnten ja lange, ich denke manchmal, es gibt ja so Promi-Stammtisch, wo jeder erzählt, wie schön es damals war. Da wollen wir nicht, das macht ja Frank Buttermann. Da heben wir uns doch die Geschichten noch für auf.
Ja.
Aber ich muss eins wirklich sagen, es macht mir jetzt auch echt Spaß mit euch. Und ich bin auch gerne wieder Zuhörer und nicht Mitwirkender. Ich glaube, dieses Mitteilbedürfnis, man muss mich ja manchmal stoppen. Ich habe ja auch dieses Image, Herr Knör, wenn man dem einmal ein Mikrofon gibt. Ich kenne diese ganzen, ich sag mal, Dinge, die Etiketten, die mir anhaften. Es hat sich vieles gelegt. Und ich muss auch sagen, um nochmal auf diese, was das Alter angeht, ich habe, auch wenn das kokett und fast gerade uneitel oder eitel klingt, aber trotzdem sage ich wirklich mit Inbrunst, ich habe über die letzte Zeit diese Art von Eitelkeit verloren, die überhaupt keine Sättigung hat, die nur Selbstzweck ist, die völlig bedeutungslos ist. Die Eitelkeit, die wir brauchen, um für andere irgendwie noch ansehnlich zu sein, oder auch, wie ich jetzt sage, mit dem Parfum, das ist mehr so was Angenehmes, es hat mit Lebensstil zu tun. Aber so diese Eitelkeit, mir ist wichtig, dass mich alle ganz lieb haben und dass ich Applaus habe und dass ich noch besser aussehe und ich weiß nicht was. Also da muss ich sagen, es ist wie eine Last, die von einem abgefallen ist. Das habe ich aber nicht selber gemacht. Das hat sich einfach irgendwann so ergeben. Und ich merke, dass ich damit viel, viel besser und gemütlicher lebe. Und das ist sehr, sehr wichtig, diese Balance zu haben.
Was gibt es für einen besseren Schluss in einem Podcast in VOKA-Zeit? Wahnsinn.
Ja, aber darüber muss man noch reden als Helmut Schmidt. Über Beziehungen kann ich auch was erzählen. Ich gehöre nicht zu den Männern, die hinterher feststellen, als ich in den Hafen der Ehe einfuhr, wusste ich noch nicht, dass da ein Kriegsschiff liegt. Ich hatte 67 Jahre mit Loki, aber auch nur, weil wir hatten zeitlebens getrennte Aschenbecher. Und das ist ja nur auch mal was wert. Also Freunde, nicht bange machen, die Welt geht in Scherben, aber ich kann das auch nicht mehr retten von hier oben und es wird stürmisch werden. Kann ich was von erzählen?
Ah, oh, danke schön.
Ah, der kriegt
immer wieder, Jörg. Vielen Dank.
Ich muss auch allen danken, die mich inspirieren, denn der halbe Applaus ist immer das Original. Ist so.
Ja. Na, dabei, weißt du, da beißt die Maus keinen Faden ab. Das war
so. Sehr schön.
Und als Inge Meisel muss ich immer rumschmuddeln. Das Allergeilste ist, wenn ich dann anfange, sind ja ältere Damen in der Publikum, erste Reihe, und das finde ich ja so süß. Ne? Dann mache ich Inge Meisel, ach, machen Sie doch nochmal Inge Meisel, ne? Dann auf Bitten. Ne? Und dann kommt ich mit der Elbe-Nummer, wo sie sagt, wissen Sie was, ich stehe an der Elbe und ich ziehe mich splitterflasernackt aus, ich habe kein Problem, meine Nachbarn schon mit den großen Feldstechern. Ich sage, ja, glotzt ruhig.
ihr dürft noch einmal meinen Silberfuchs bewundern, denn heute sind sie alle rasiert oder das sagt man ja nicht mehr. Ich würde sagen, früher war Meerbusch, heute ist Gladbach untenrum. So. Und dann bin ich rein in die Fluten und ich bin geschwommen wie ein Fisch. Gott, einmal ist mir sogar einer durch die Lappen gegangen. Weil an der Stelle, es war dunkel im Publikum, eine ältere Dame, die ich aber vorher gesehen habe, ich höre nur aus der Richtung, da sage ich, ach, Sie sind das. Ich weiß gar nicht, wo Sie sind. Ich sage, ich hoffe, Sie haben das Geräusch mit dem Mund gemacht.
Sehr schön, sehr schön. Ja, lasst uns alle den Humor behalten, auch wenn wir sinken.
Es gibt keine andere Chance, du. Das ist die beste Waffe.
In diesem Sinne. Dankeschön. Ich wünsche
euch einen frohen Abend. Vielen Dank, Jörg.
Ja, ich wünsche, wir sehen uns mal wieder. Und okay, große Umarmung an euch beide.
Danke.
Tschüss. Ciao.
Tschüss.
Tschüss.
Und jetzt ist SpongeBob dran. Ich gehe unter Wasser und ich...